Hörenswert. Der Podcast der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze.
Willkommen bei Hörenswert, dem Podcast der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Heute zum Thema Diabetes. Ja, alle 50 Minuten stirbt in Österreich ein Mensch an den Folgen des Diabetes. Die Zuckerkrankheit, wie Diabetes auch genannt wird, ist damit die häufigste und bedeutsamste Stoffwechselerkrankung unserer Zeit. In Österreich leidet jeder Zehnte daran und etwa ein Drittel der 800.000 Betroffenen wissen nichts davon. Bleibt Diabetes unentdeckt, hat das massive Auswirkungen auf unseren Körper. Mein Name ist Denise Seifert und mit meinem Gast Dr. Bernhard Ludwig spreche ich über Ursachen, Diagnose und wie man mit Diabetes besser zurechtkommt. Herr Dr. Ludwig, das sind erschreckende Zahlen, die wir da gerade gehört haben und denen möchten wir aber hier in der Sendung mit Informationen begegnen. Können Sie uns zu Beginn ganz kurz erklären, was ist Diabetes eigentlich?
Diabetes ist eine Stoffwechselerkrankung, wo der Blutzucker ansteigt. Die Ursachen sind vielfältig. Wir unterscheiden zwei Arten von Diabetes. Typ 1 Diabetes, früher auch Jugenddiabetes genannt, weil er bei Kindern, Jugendlichen auftritt, kann in jedem Alter auftreten. Und Typ 2 Diabetes, früher Altersdiabetes genannt. Der Typ 1 Diabetes ist eine Autoimmunerkrankung, die kann man nicht verhindern. Wir wissen nicht genau, bei wem und wann die Erkrankung ausbricht. Sie ist relativ dramatisch, das heißt, es kurzfristig steigt der Blutzucker. Die Betroffenen bekommen Symptome wie Durst, Gewichtsabnahme bis hin zum Koma. Beim Typ 2 Diabetes ist es anders. Wir haben ja eine starke genetische Belastung. Das heißt, wenn die Eltern Diabetes haben, ist die Chance, selbst Diabetes zu bekommen, relativ groß. Aber wir haben hier auslösende Faktoren, wie zum Beispiel das Übergewicht und die körperliche Inaktivität.
Über genau diese Faktoren wollen wir im Laufe der Sendung sprechen. Zusammengefasst sind es 10% der Betroffenen, die an Typ 1 Diabetes leiden und 90% der Betroffenen an Typ 2. In unserer Sendung werden wir daher auch stärker auf diesen zweiten Typ fokussieren. Wie bekommt man denn diesen Diabetes Typ 2?
Einerseits die Genetik, die Veranlagung, zweitens das Übergewicht, das zunimmt in der Bevölkerung und drittens das Altern. Wir haben bei über 65-Jährigen im Schnitt jeden vierten, der von Diabetes betroffen ist, also eine Erkrankung des Alterns und damit nehmen natürlich die Zahlen weltweit und auch in Österreich deutlich zu.
Lassen Sie uns bei dieser Vererbbarkeit bleiben. Das bedeutet, wenn meine Eltern Diabetes hatten, ist die Chance sehr hoch, es selbst zu bekommen. Welcher Faktor gilt hier ungefähr?
Hat ein Elternteil Diabetes, ist meine Chance 40%, haben beide Diabetes 80%, selbst am Diabetes zu erkranken. Ich kann aber den Ausbruch vermeiden, zumindest aber verzögern, indem ich schlank und fit bleibe.
Darauf kommen wir dann später noch. Über die sogenannten Lifestyle-Maßnahmen werden wir im Laufe der Sendung noch sprechen. Lassen Sie uns noch ein bisschen bei dieser Definition bleiben. Früher hat man oft gesagt, jemand hat ein bisschen Zucker. Kann man ein bisschen Diabetes haben oder gilt hier ganz oder gar nicht?
Wir haben ganz genaue Regeln. Ist der Nüchternblutzucker wiederholt gemessen aus dem venösen Blut über 126 Milligramm pro Deziliter, haben wir die Diagnose eines Diabetes. Das Gleiche gilt mit dem Langzeitwert, dem HbA1c. Dieser HbA1c wird über 6,5, haben wir ebenfalls die Diagnose eines Diabetes. Wir haben hier ganz klare Ziffern. Ein bisschen Diabetes gibt es leider nicht. Man muss jede Erhöhung des Blutzuckers ernst nehmen.
Lassen Sie uns noch über eine dritte Form ganz kurz sprechen, den sogenannten Schwangerschaftsdiabetes. Was hat es damit auf sich?
Man muss bedenken, dass jede Frau während der Schwangerschaft insulinresistent, also unempfindlicher wird. Das ist sinnvoll, damit eben im Blut genug Nährstoffe sind für das heranwachsende Kind. Wenn jetzt allerdings eine Frau die Veranlagung hat, später einmal Diabetes zu bekommen, dann wird sie in dieser Schwangerschaft nicht genug Insulin ausschütten, damit diese Insulinunempfindlichkeit quasi kompensiert wird. Damit ist der Blutzucker etwas höher, er kommt zum Kind, aber nicht das Insulin der Mutter. Die Folge ist, das Kind produziert selber zu viel Insulin ab der 28. Schwangerschaftswoche und wird zu groß. Große Kinder bei der Geburt haben es natürlich im Geburtsvorgang schwerer und haben später selber auch ein erhöhtes Risiko, Diabetes zu bekommen. Zudem haben sie, weil sie zu viel Insulin nach der Entbindung quasi im Körper haben, die Gefahr, während einiger Tage Unterzuckerungen, Hypoglykämien zu bekommen.
Ich möchte noch mal auf die Symptome zu sprechen kommen, die Sie zu Beginn erwähnt haben. Bei Typ 1 hat man ja starke Symptome, die man auch als Betroffener wahrnimmt. Wie sieht es aus als Typ 2 Diabeteskandidat? Spüre ich da etwas von der Krankheit?
Typ 2 Diabetes ist an sich symptomlos, außer der Blutzucker steigt so stark an, dass ich bereits eine sogenannte Ausscheidung des Zuckers in den Harn habe. Damit verliere ich Wasser, damit verliere ich Kalorien, ich werde ausgetrocknet, ich verliere an Gewicht, ich bekomme leichte Infektionen, dann spüre ich quasi den Typ 2 Diabetes ebenfalls. Das sind aber oft schon viele Jahre, wo ich den Diabetes bekommen habe, und wenn das einmal so weit kommt, dann kann es schon sein, dass gewisse Spätschäden bereits aufgetreten sind.
Über die sprechen wir dann noch, über die Auswirkungen des Diabetes auf unseren gesamten Körper. Zusammengefasst kann man sagen, dass wenn ich Symptome bemerke, wie Durstgefühl oder auch häufige Infektanfälligkeit, ist es eigentlich schon zu spät?
Zu spät ist es nicht, aber höchste Zeit, zur Ärztin und zum Arzt zu gehen.
Das heißt, der Grund, warum viele vielleicht eben das keinen Diabetes-Check machen lassen, sind eben auch diese fehlenden Symptome. Sie haben es angesprochen, der Blutzucker nimmt ja auf viele Bereiche unseres Körpers Einfluss. Es ist Nerven, Nieren und Augen, die darunter leiden können. Welchen Einfluss hat dieser Blutzuckerspiegel und warum?
Ein erhöhter Blutzuckerspiegel schädigt die Gefäße, er macht das Cholesterin aggressiver. Als Folge haben wir Entzündungen in den Arterienwänden, Plaque, also Verdickungen bis hin zu Verschluss von Arterien. Die Folge kann sein ein Herzinfarkt, ein Schlaganfall oder eine Durchblutungsstörung an den Beinen. Wenn der Zucker sehr lange sehr hoch ist, schädigt er auch die kleinen Gefäße in den Augen, kann bis zur Erblindung führen, geht meistens unbemerkt einher und natürlich auch der Nieren. Das kann im schlimmsten Fall zur Dialyse oder zur Nierenersatztherapie führen.
Die Folgen, die eine unbemerkte Diabeteserkrankung für unseren Körper hat, sind also sehr, sehr weitreichend. Wenn ich jetzt beim Arzt war und die Diagnose Diabetes gestellt bekomme, wie geht der Arzt vor? Wie behandle ich jetzt jemanden, der noch nicht so weit fortgeschritten ist?
Das Wichtigste ist die Schulung, das heißt die Aufklärung über das Wesen der Erkrankung, wie ich es selbst als Patientin, Patient beeinflussen kann. Das Nächste ist natürlich auch das Vermeiden von Spätschäden, die Selbstkontrolle, wie messe ich Zucker, wann messe ich Zucker, inspiziere ich meine Füße regelmäßig, wie oft gehe ich zur Ärztin, zum Arzt, welche Werte muss ich beachten, welche Zielwerte habe ich beim Blutzucker, HbA1c, dem Langzeitzucker, dem Blutdruck und dem Cholesterin. Und dann wird der Arzt, die Ärztin mit mir besprechen, womit wir anfangen. Ist der Diabetes noch nicht sehr hoch in seiner Krankheitsaktivität, dann genügt vielleicht eine Phase von Diät, das heißt entsprechende Ernährung, gesunde Ernährung, vermehrt körperliche Aktivität und gegebenenfalls Gewichtsreduktion. Und dann haben wir Leitlinien, wie wir Medikamente in welchem Stadium des Diabetes einsetzen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass die Ärztinnen und Ärzte, die sich damit beschäftigen, auch sehr gut weitergebildet sind. Weil wir haben 7, 8 Klassen von Medikamenten zur Betreuung des Typ-2-Diabetes alleine.
Darüber sprechen wir dann nachher noch im Detail. Zusammenfassend kann man sagen, dass wenn ich die Diagnose Diabetes gestellt bekomme, ich einmal auch primär an mir arbeiten muss. Also es wird nicht ausreichen, nur ein Medikament zu schlucken, sondern ich muss auf die Ernährung achten, auf die Bewegung, auch auf die Stressreduktion, die ja auch mit einem Mangel an Bewegung und einem Plus an Essen oft kompensiert wird. Also wenn man Stress hat, greift man ja dann öfter zu den fettigen und süßen Sachen. Lassen Sie uns bei der Ernährung bleiben. Gibt es da einen Unterschied zwischen dem Typ 1 und dem Typ 2 Diabetes in der Ernährung?
An sich gibt es keinen wirklichen Unterschied. Das Problem ist nur die Kohlenhydratmenge, die man essen kann. Beim Typ 1 Diabetes muss man Insulin auf jeden Fall lebenslang injizieren. Hier muss ich berechnen, wie viel Broteinheiten oder eigentlich in Wirklichkeit in dem Fall Kohlenhydrate, ich esse, muss das Insulin anpassen. Das heißt, da habe ich ein gewisses Limit. Aber ansonsten geht es auch darum, dass Menschen mit Typ-2-Diabetes sich, wie auch solche mit Typ-1-Diabetes, vernünftig ernähren. Das heißt, sie ernähren sich eigentlich, wie wir uns alle ernähren sollten, mit einem speziellen Schwerpunkt auf die Kohlenhydrate. Und vor allem die, die rasch ins Blut gehen, das sind die einfachen Zucker, wie wir sie zum Beispiel in Weißmehlprodukten haben, in Süßigkeiten haben. Da muss man sicher aufpassen.
Die gilt zu vermeiden. Vor einigen Jahren wurde dieser Begriff des glykämischen Index eingeführt. Gilt der heute sonst noch? Also glykämischer Index bedeutet einfach, wie schnell diese Glucose, also der Zucker, ins Blut geht. Ist das heute auch noch so, dass Diabetiker mit Typ-2-Diabetes eher einen Nahrungsmittel nehmen sollen mit einem niedrigen glykämischen Index? Also sprich, dass der Zucker nicht so schnell ins Blut geht.
Absolut, absolut. Plastisch kann man das erklären. Je mehr der Körper die Nahrung aufspalten muss, desto langsamer steigt der Blutzuckerspiegel, desto weniger brauche ich rasche Insulinantwort. Vollkornprodukte, aber wirklich solche, wo man die Körner sieht, die bedeuten, dass die Kohlenhydrate, der Zucker, die Stärke langsamer aufgespalten wird und damit langsam ins Blut kommt. Weißmehlprodukte oder als Beispiel die Pizza, hier geht der Zucker relativ rasch ins Blut. Wichtig ist auch der glykämische Index, ist ja nicht nur die Menge und die Art der Kohlenhydrate, sondern auch die Zubereitung. Klassisch Kartoffel. Wenn ich Kartoffelpüree esse, dann geht das rasch ins Blut. Wenn ich Kartoffel ungeschält herausbrate, dann in Olivenöl, wo ich noch zusätzlich die Aufnahme verzögere, ist das ganz was anderes. Nudel, Teigwand, Spaghetti, al dente, viel besser als weich gekocht. Also man kann hier quasi mit der Zubereitungsart ebenfalls sehr viel den glykämischen Index beeinflussen.
Man könnte jetzt für all jene, denen der glykämische Index so noch nicht sagt, auch sagen oder dieses Bild zeichnen, dass die Dinge, die wir essen und die von unserem Magen sehr, sehr schnell zerkleinert und verdaut werden, ja, eher schlecht sind. Wir alle wissen, nach einem Semmel hat man nach einer halben Stunde wieder einen Hunger. Hingegen eine Vollkornbrotscheibe mit diesen dicken Vollkörnern drinnen, die bereitet so manchem dann doch einige Stunden an Beschäftigung, sagen wir so. Mhm. Wie sieht's denn jetzt aus mit Fruchtzucker? Ich erinnere mich an meine Kindheit, da gab's dieses Marmeladenglas und da stand immer Diabetikermarmelade und das schien mir immer besonders gesund, weil da quasi dieser Haushaltszucker durch Fructose, also durch Fruchtzucker ersetzt wurde. Gilt es heute noch so, dass man sagt, Fruchtzucker für Diabetiker, Diabetikerinnen, oder sieht es heute anders aus?
Also wir wollen heute keine Diabetikerprodukte, nämlich gar nicht. Menschen mit Diabetes sollen auch normale Produkte mit Haushaltszucker zu sich nehmen, allerdings nicht mehr als 10% der Gesamtzufuhr an Kohlenhydraten. Natürlich dosiert, das ist ganz wichtig. Aber was wir gar nicht wollen, ist der Fruchtzucker zusätzlich beigefügt. Fruchtzucker im Obst, das ist in Ordnung. Fruchtzucker beigefügt kann auch zur Fettleber führen, was bei den meisten Menschen mit Diabetes ohnehin ein Problem ist. Man kann allerdings, das muss man auch sagen, wenn man es unbedingt will, Zuckerersatzstoffe nehmen, so wie Aspartam, diese Leitgetränke in der Regel nicht zu viel, weil sie ebenfalls möglicherweise wieder vermehrt Hunger machen auf Kohlenhydrate, aber die eher, aber bitte keine Diabetikerprodukte.
Was man damals nicht bedacht hat, war, dass der Körper ja nur eine gewisse Menge an Fruchtzucker auch verarbeiten kann. Also ich glaube, die Bauchspeicheldrüse macht ja dann ab einer gewissen Anzahl schlapp. Stimmt das?
Ja, Fruchtzucker kann vor allem schlechter aufgenommen werden und führt dann zu Verdauungsschwierigkeiten, Blähungen bis zum Durchfall. Also viel Fruchtzucker wird ohnehin schlecht vertragen und natürlich ist die Aufspaltung etwas komplexer als bei einfachen Zuckern. Aber im Prinzip, wie gesagt, wollen wir keine zugesetzte Fructose und die findet man leider in sehr vielen Fertigprodukten.
Wahrscheinlich auch deshalb, weil die diesen unschuldigen Zuckermantel trägt, diesen weißen Mantel der Unschuld, sage ich jetzt einmal. Früher hieß es immer, Früchte sind gesund, Obst ist gesund. Und man hat eben hier auch gesagt, nur mit Fruchtzucker, häufig auch bei Kinderprodukten wird das beigesetzt. Also das geben wir in jedem Fall mit. Eine Sache, wo ich gerne noch einhaken möchte, sind diese Zuckerersatzstoffe, ja, wie Aspartam, das ja auch in der Schweinemastzucht verwendet wird. Also es hat einen Grund, warum wir nach einem halben Liter Cola Light dann einen Hunger verspüren. Zurück zum Obst. Welches Obst ist denn jetzt für Menschen mit Diabetes geeignet? Also wo ist nicht zu viel von dieser Fruktose drinnen?
Also Prinzipiell geht es darum, dass Obst natürlich man schon essen sollte als Mensch mit Diabetes, allerdings als Zwischenmahlzeit mit eher den Obstsorten, die Ballaststoffe haben. Ungünstig zum Beispiel sind Trauben. Die haben natürlich Traubenzucker, der geht ganz rasch ins Blut. Sehr günstig sind Beeren. Man kann natürlich auch Äpfel haben, die nicht allzu süß sind, beziehungsweise zwischendurch Bananen. Also das ist überhaupt kein Problem. Wie gesagt, Beeren wären das günstigste Obst.
Also hier kann man auch sagen, dass die Dosis das Gift macht. Ne? Also ich denke an diesen Hype, den es vor einigen Jahren gegeben hat, der aber immer noch anhält mit den Smoothies, ja, wo man sich ja gar nicht bewusst ist, dass man in 200 Milliliter 2 Bananen, 4 Äpfel und 3 Pfirsiche, was ich ja so vor mir auf dem Teller liegend wahrscheinlich nicht konsumieren würde. Also hier ist auch Vorsicht angedacht.
Ganz genau, hier fehlen auch die Ballaststoffe dann und das geht sofort ins Blut und damit wird die Bauchspeicheldrüse gestresst.
Wie sieht's denn aus mit Trockenobst? Ist das für Diabetikerinnen unbedenklich?
Trockenobst ist halt auch süß, das merkt man schon. Ja. Also ich würde auch eher davon Abstand halten.
Ja, eine weitere wichtige Stellschraube, wie man den Diabetes besser in den Griff bekommt, das ist die Bewegung, der Sport. Die sorgt ja dafür, dass wir bei gleicher Kalorienzufuhr Gewicht verlieren. Welchen Vorteil jetzt außer dieser Gewichtsreduktion hat denn Sport für Menschen mit Diabetes?
Also Sport bewirkt, wenn es richtig gemacht wird, eine verbesserte Ausdauer und Durchblutung. Natürlich den Kalorienverbrauch mit dem Gewichtsverlust, aber auch die Zunahme von Muskelmasse. Und wenn ich mehr Muskelmasse habe, dann habe ich einen höheren Energiebedarf. Das heißt, ich werde nicht alles dann in Fett speichern und ich werde insulinempfindlicher. Das heißt, mein Insulin, das wirkt dann auch besser, der Blutzucker wird niedrig, ich kann vielleicht Medikamente reduzieren oder Insulin reduzieren. Also Sport ist ganz wichtig. Wichtig ist auch die Kombination von Ausdauer und Kraftsport.
Das ist interessant, was Sie ansprechen, dass man durch zusätzlichen Muskelaufbau quasi insulinempfindlicher wird. Das ist, denke ich, etwas, was man so vor einigen Jahren noch nicht wusste, richtig?
Ja, weil man dadurch automatisch die Verfettung der Muskulatur vermindert und diese Fettablagerungen in der Muskulatur sind mitverantwortlich, dass der Muskel unempfindlich resistent gegenüber dem körpereigenen und auch dem zugeführten Insulin ist.
Wir können zusammenfassend sagen, die Stellschrauben, an denen wir also drehen können, damit wir den Diabetes besser in den Griff bekommen, das ist einerseits die Ernährung, also mit diesen komplexen Kohlenhydraten, dass wir Vollkornprodukte immer diesen einfach raffinierten Kohlenhydraten vorziehen. Und ein weiterer Punkt ist natürlich auch das Obst, wo Sie gerade erwähnt haben, dass wir eben hier bewusst auf Diabetikerprodukte verzichten sollen und hier ganz besonders eben den Fruchtzucker im Auge behalten. Wenn man jetzt mit Sport, wie Sie gerade erwähnt haben, also wo es wichtig ist, dass man eben eine Kombination aus Ausdauer und Kraftsport betreibt und Ernährung, wenn man sagt, das alleine hilft nicht mehr, wenn Sie merken als Mediziner, da müssen jetzt die Medikamente ran. Ab welchem Stadium ist das und was steht Ihnen dann zur Verfügung?
Wir müssen mit dem Menschen mit Diabetes quasi ein Ziel vereinbaren. Hängt davon ab, wie alt der die Betroffene ist, wie aktiv, wie viel sie auch bereit sind, an Therapie zu akzeptieren. Und dann haben wir quasi einen Zielwert. Das machen wir einerseits am HbA1c, dem Langzeitgedächtnis des Zuckers aus. Das ist der verzuckerte Anteil des Blutfarbstoffs, normalerweise bis 5,7%. Zwischen 5,7 und 6,5 sprechen wir vom Prädiabetes, vom Vorstadium, ab 6,5 vom Diabetes. Wenn jetzt ein mittelalterlicher, jüngerer Patient, Patientin zu mir kommt, dann wollen wir auf jeden Fall unter 6,5 kommen. Und das, wenn ich das nicht schaffe mit Lebensstilmodifikation, dann setzen wir Medikamente ein. Ideal wäre natürlich, mit Medikamenten und der Lebensstilmodifikation in den Normbereich zu kommen. Und das gelingt uns jetzt mit ganz neuen Medikamenten immer leichter.
Welche Zeitdauer geben Sie sich und diesem noch jungen Diabetespatienten, bevor Sie mit der medikamentösen Behandlung beginnen?
Es kommt darauf an, wenn ich sehe, erstens einmal, der HbA1c braucht Zeit, bis er sich verändert. Das ist das Blutzuckergedächtnis der letzten 3 Monate. selbst wenn jemand sehr gut darauf anspricht, dauert es eine Zeit, bis der HbA1c-Wert dort ist, wo er wirklich aussagekräftig ist. Ich würde sagen, auf jeden Fall 3 Monate. Ich kann dann noch einmal 3 Monate versuchen, wenn ich sehe, es läuft in die richtige Richtung. Aber spätestens nach 6 Monaten sollte ich anfangen. Ist der HbA1c, dieser Langzeitwert, aber von vornherein bereits bei 8 und drüber, dann fange ich sicherlich gleich medikamentös an.
Weil sonst, wie wir vorher gehört haben, einfach diese Schäden auf die anderen Organe zu drastisch wären. In den vergangenen Jahren hat man jetzt auch begonnen, dass man neben dem Blutzucker auf andere Werte achtet, wie eben zum Beispiel dem Cholesterin. Was müssen denn Menschen mit Diabetes hier beachten?
Diabetes und der Blutzucker machen das LDL, das schlechte Cholesterin, aggressiver. Das heißt, wir müssen hier niedrigere Zielwerte anlegen. Und das ist ganz wichtig. Jeder Mensch mit Diabetes muss ein LDL-Cholesterin von unter 70 Milligramm pro Deziliter haben. Hatte er bereits einen Herzinfarkt, einen Stent, eine Bypass-Operation, einen Schlaganfall, dann muss dieser Wert unter 55 oder vielleicht tiefer liegen. LDL-Cholesterin kann nicht tief genug sein.
Das ist sehr interessant, was Sie sagen, weil ja ein Wert von ungefähr 115, 116 jetzt für jemanden, der kerngesund gilt, ja, und bei Menschen mit einer Vorerkrankung auf 55. Jetzt habe ich gelesen, dass man nur um den Wert um 10 Milligramm zu senken, alleine mit Lebensstilmaßnahmen nicht zurechtkommt. Also auch hier wird man dann medikamentös eingreifen müssen.
Wir produzieren 85% des Cholesterins, was wir im Blut messen, selbst, unsere Leber. Und 15% können wir mit der Ernährung, dem Lebensstil, den wir trotzdem nicht vernachlässigen sollten, beeinflussen. Mit dem Alter nimmt allerdings die Fähigkeit der Leber ab, dieses Cholesterin wieder herauszuholen und auszuscheiden. Das heißt, in der Regel steigt mit dem Alter auch der LDL-Cholesterinspiegel. LDL-Cholesterin brauchen wir gar nicht. Das ist ein Abfallprodukt. Jedes Organ, das Cholesterin braucht für die Hormone, für die Nerven, macht sich das selbst in der Zelle. Und Kleinstkinder, die gerade eine Hirnentwicklung in einem sehr hohen Ausmaße durchlaufen, haben LDL-Cholesterinspiegel von 20, 30. Also wie gesagt, the lower the better, das ist unsere Devise und das geht nur mit Medikamenten. Das heißt, jeder Mensch mit Diabetes hat in der Regel eine Senker, Cholesterinsenker, das ist ein Statin plus minus ein Medikament, das die Aufnahme von Cholesterin aus dem Darm vermindert.
Es ist irgendwie eine Milchmädchenrechnung, ne? Wenn ich sage, ich kann 15% selbst beeinflussen und mein Wert liegt bei 200, dann reichen mir die 20 Milligramm, die ich runtergehe, auch nicht, weil ich immer noch auf 180
bin. Genau so ist es.
Die Zahl der betroffenen Patienten, die an Diabetes leiden, die lässt uns wirklich aufhorchen. Noch mehr hat mich aufhorchen lassen, dass für 2045 mehr als 1 Million Diabetespatienten prognostiziert werden. Wieso gibt's in der Bevölkerung denn noch so wenig Bewusstsein für Diabetes?
Diabetes folgt meist der Adipositas, dem krankhaften Übergewicht, und das nimmt leider zu, weil wir inaktiver werden, das Angebot an Nahrungsmitteln größer ist, die Genetik eine Rolle spielt, sehr, sehr schwer auch zu behandeln ist. Aber wir haben jetzt neue innovative Medikamente, die uns helfen, die Adipositas zu behandeln, effektiv, aber damit auch den Diabetes zu verhindern oder zu verzögern.
Sie sprechen von diesem Medikament, das ursprünglich für Diabetes kreiert wurde und jetzt in Deutschland mittlerweile auch schon zugelassen ist. Also in Deutschland ist es so, dass dieses Diabetes-Medikament umgeformt wurde mit einem noch höheren Wirkstoff und man jetzt quasi tatsächlich als Abnehmspritze dort erhält. Ich glaube, in Österreich ist es noch nicht so weit, richtig?
Wir haben in Österreich auch Medikamente, die zugelassen sind zur Behandlung der Adipositas ohne Diabetes. Das ist im Prinzip der gleiche Wirkstoff, den wir schon länger für Menschen mit Diabetes verwenden. Wir haben, wie Sie gesagt haben, in Deutschland und in Europa die höhere Dosierung bei uns zugelassen, nicht eingeführt, weil es knapp ist. Und wir haben auch schon für den Diabetes und bald die Adipositas ganz neue Medikamente in der Zulassung oder bereits zugelassen, die eigentlich prinzipiell Darmhormonen ähneln, die wir selber ausschütten. Wenn wir essen, schütten wir Darmhormone aus, die unserem Gehirn sagen, hör auf zu essen, du bist satt, oder keinen Hunger aufkommen lassen. Und Menschen mit Adipositas haben hier eine gestörte Wahrnehmung dieser Darmhormone, vor allem wenn sie schon sehr viele Diäten hinter sich haben. Was wir machen ist, wir führen quasi diese Darmhormone mit einer Spritze unter der Haut einmal pro Woche zu und haben damit einen unglaublichen Effekt mit neuen Medikamenten. Wir machen hier bei uns an der Klinik Landstraße sehr viel Forschung mit diesen neuen Medikamenten. Haben wir Gewichtsreduktionen von bis zu 27% des ursprünglichen Körpergewichts. Da sind wir schon in Bereichen, die wir mit dem Magen-Bypass ebenfalls erreichen.
Wenn ich die Spritzenkur dann absetze, gewinne ich das Gewicht aber wieder, oder? Also das auch hier ist...
Es ist wie mit jedem Medikament, höre ich auf, verliert es die Wirkung quasi beim Blutdruck, so beim Cholesterin, so leider auch beim Übergewicht. Wir müssen uns angewöhnen, Adipositas als eine gefährliche, muss man sagen, Erkrankung zu definieren, das heißt Body Mass Index über 30 Kilogramm pro Quadratmeter, die lebenslang behandelt gehört. Die Menschen haben es immer versucht, sind gescheitert meistens. Jetzt haben wir ein Medikament, das so, wie wir sehen, sicher ist und auch bereits gezeigt hat, dass es das Leben quasi, das Risiko an Herzinfarkt, Schlaganfall vermindern kann. Also jetzt müssen wir es einsetzen. Die Medikamente sind teuer. Das ist ganz klar. Sie werden mal günstiger werden. Sie sind langfristig, diese 5 Jahre, die wir sie überblicken, sicher. Aber sie sparen natürlich später Folgekosten wie Herzinfarkt, Schlaganfall und Dialyse.
Und das Interessante ist ja, dass diese Art des Medikaments ja da ansetzt, wo es gebraucht wird, nämlich im Gehirn. Also Sie haben es angesprochen mit diesem Sättigungsgefühl, ne, was Menschen auch beschreiben, immer diesen Hunger, diesen ewigen Hunger, diesen Kreislauf auch, den die durchbrechen. Was müsste denn jetzt Ihrer Meinung nach in der Gesellschaft passieren, damit man diese schwerwiegenden Folgen von Diabetes besser wahrnimmt, stärker auch wahrnimmt?
Ich glaube, wir müssen Bewusstsein schaffen. Wir müssen auch Ansprechpersonen finden. Wir brauchen eine gute Schulungsstruktur. Das ist alles nicht vorhanden. Bei uns werden die Menschen sehr spät geschult, nämlich dann, wenn sie in den Ambulanzen zur Insulineinleitung kommen. Das ist viel zu spät. Das heißt, wir brauchen einen Stufenplan, ein Disease Management Programm. Wir haben das. In Wien wird es gerade sehr gut ausgerollt, auch von unserer Abteilung. Wir haben Diabeteszentren, wo die Menschen hinkommen, geschult werden, diätologisch, Diabetesberaterinnen, psychologisch und auch natürlich mit den neuesten Medikamenten behandelt werden. Denn eins muss man schon sagen, wir müssen ja den Menschen die Medikamente auch geben in Bezug auf die Vorerkrankungen. Hat der die Patientin einen Herzinfarkt gehabt, dann bin ich von den Leitlinien und der Studienergebnisse eigentlich verpflichtet, gewisse Medikamente einzusetzen, die hier einen Nutzen gezeigt haben. Und das wird sehr komplex, weil wir kombinieren Medikamente miteinander, wir setzen sie frühzeitig ein, wir müssen die Menschen darauf schulen und das bedarf schon eines spezialisierten Wissens.
Und gleichzeitig können wir hier die Klammer schließen zum ursprünglich Gesagten oder von Ihnen Erwähnten, dass der Patient, die Patientin in der heutigen Zeit eine andere Rolle einnimmt. War man früher Opfer des Diabetes, Opfer der Zuckerkrankheit, ist man heute viel mehr, Sie benennen es Manager, also sprich, man gerät in die aktive Rolle, um bei den an den Stellschrauben wie Lifestyle Management, Gewichtsreduktion oder auch Ernährung aktiv etwas zu tun, um mit dem Arzt gemeinsam auch diese Ziele zu überprüfen, ne, ob man die erreicht hat. Also da ist dann schon ein gewisses Umdenken, was passiert ist.
Ich muss auch gewisse Dinge einfordern. Ja. Ich muss wissen, wo liegen meine Zielwerte. Auch mit dem Arzt, Ärztin besprechen. Auch wir Ärztinnen und Ärzte haben eine gewisse Trägheit. Denken, naja, bevor wir jetzt was ändern, versuchen wir es noch 3 Monate so. Oder der Patient will es auch nicht haben. Also damit verlieren wir wertvolle Zeit. Die Uhr tickt. Also ich glaube, auch die Menschen mit Diabetes müssen sich sehr einbringen.
Das heißt, zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Rolle des Betroffenen, also des an Diabetes Leidenden, sich in den vergangenen Jahren auch geändert hat. Man gemeinsam mit dem Arzt diese Zielvereinbarungen versucht zu erreichen, um eben diese drastischen Folgewirkungen, die Diabetes auf die umliegenden Organe haben kann, was bis zum Tod führt, einzudämmen. Herr Dr. Ludwig, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.
Beim nächsten Mal schauen wir in Sachen Gesundheit genau hin, und zwar in unsere Augen. Dr. Martin Ruber informiert über den grauen Star, wie man ihn frühzeitig erkennt und was man dagegen tun kann. Zu hören ab dem 26. April. Ja, die ganze Folge zum Nachhören und Weiterleiten finden Sie übrigens auf unserer Homepage unter www.oeggk.at/podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich über Ihren Kommentar, und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns. Ja, das war Hörenswert, der Podcast der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Dieser Podcast wurde unterstützt von Sandu. Beim nächsten Mal schauen wir in Sachen Gesundheit genau hin, und zwar in unsere Augen. Dr. Martin Ruber informiert über den grauen Star und er verrät uns, wie wir ihn frühzeitig selbst erkennen können. Das alles und mehr hören Sie am 26. April. Die ganze Folge zum Nachhören und Weiterleiten finden Sie auf unserer Homepage unter www.oeggk.at/podcast und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich über Ihren Kommentar und wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie uns. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und vor allem viel Gesundheit.